Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 9. Februar 2012 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr Bettinger? Zu Gast ist Dieter Bettinger, Physiker, Leiter des Bereichs Energy and Environmental Care bei Siemens VAI. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Mahlzeit, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen beim Kepler Salon, wo heute wieder mal die Frage gestellt wird, woran arbeiten Sie gerade? Und die stellen wir heute dem Dieter Bettinger, links neben mir sitzt. Er ist Physiker und leitet die Abteilung für Energy and Environmental Care bei Siemens VAI. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin von den Oberösterreichischen Nachrichten, ein Redakteur und freue mich, heute hier Ihr Gastgeber zu sein. Ich darf Sie noch ganz kurz auf was hinweisen, nämlich wenn wir nachher noch diskutieren, warten Sie, bis Sie das Mikrofon von unserer bezaubernden Mitarbeiterin gereicht bekommen, denn dann haben wir auch die Frage auf unserer Audiodatei aufgezeichnet, die Sie sich dann im Internet anhören oder herunterladen können. Ja, kurz noch eine Werbeeinschaltung. Dieses Format zum Mittag bei Kepler wird gesponsert von VKB Private Banking. Ende der Durchsage. Und damit zu unserer zentralen Frage heute an den Dieter Bettinger. Woran arbeiten Sie gerade?
Okay, ja. Also ich bin von der Siemens VAI, dem früheren Voestalpine Industrieanlagenbau. Und ich möchte ganz kurz einmal vorstellen, wie wir jetzt, bitte, sehen da alle auch im Eck was, ja, wie wir jetzt in den Siemens-Konzern eingegliedert sind. Der Siemens-Konzern, der hat vier Hauptbereiche. Das ist einerseits der Healthcare, Energy und dann auch der Industriebereich. Und die Metals Technology ist in dem Industriebereich angesiedelt. Ja, wir haben weltweit haben wir 10.000 Mitarbeiter in 5 Hauptstandorten und in 50 anderen Ländern sind wir auch vertreten. Schwerpunkt jetzt in den letzten Jahren liegt gerade entsprechend dem Wachstum im Stahlbereich in den Schwellenländern in Indien und China, wo wir starke Niederlassungen gerade aufbauen. Ja, ich werde heute entsprechend der Aufgaben, die ich habe, über Stahl und Klima sprechen. Also der Untertitel wäre Linzer Antworten auf globale Fragen und möchte da jetzt am Anfang mal kurz illustrieren, was ist denn, wo wird denn heute Stahl hergestellt, in welcher Menge? Die jährliche Stahlproduktion, die beläuft sich jetzt mittlerweile 2011 auf 1,4 Milliarden Tonnen Stahl und etwas mehr als die Hälfte kommt aus China. Wir sehen also eine ganz starke Entwicklung hier schon, das ist 2 Jahre alt und gilt schon nicht mehr. Ist also gerade in diesen Schwellenländern passiert da ganz, ganz viel. Und was hat das Ganze mit dem Thema Energie und mit dem Thema Umwelt zu tun? Pro Tonne Stahl werden 2 Tonnen Kohlendioxid freigesetzt in etwa. Etwas mehr sind es, 2,2 Tonnen genau. Und das bedeutet, dass sich in Bezug auf die Gesamtemissionen an Kohlendioxid etwa 10% der Gesamtenergieemissionen aus der Stahlerzeugung habe weltweit. Also das ist wirklich eine Sache, die ein volkswirtschaftlich oder global ganz relevantes Thema ist. Auf der anderen Seite können wir uns mal anschauen, wie schaut denn das, wie verteilt sich das? Und ich hoffe, man sieht das hier auch auf den Bildschirmen genau genug. Das ist jetzt doch, sind relativ kleine Bildschirme hier. Wie verteilt sich denn das oder wie verhält sich das denn in den verschiedenen Regionen der Erde? Von unten nach oben ist hier das Verbesserungspotenzial in Energieeffizienz aufgetragen. Von links nach rechts der Druck in den einzelnen Regionen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Das liegt also an regionaler Gesetzgebung oder liegt auch an den regionalen Energiekosten. Man sieht sehr deutlich, also Indien ist da weit abgeschlagen, ganz oben mit einem gewaltigen Verbesserungspotenzial. Die haben sehr alte Anlagen, sehr ineffiziente Anlagen, brauchen fast die doppelte Energiemenge, wie wir das in den modernsten Anlagen haben. Dann kommt eine große Kugel und die Größe der Kugel, die korrespondiert zu dem Gesamtumsatz oder zur Gesamtproduktion an Stahl in dem Bereich. Das sind die kleinen chinesischen Werke. Die werden mittelfristig alle zusperren. da ist ein ganz starker Druck von der Regierung, dass die konsolidieren. Ja, dann darunter, das sind Märkte, die für uns sehr spannend sind. Das sind Märkte mit großen Einsparungspotenzialen, mit großem Druck. Das sind die großen chinesischen Anlagenbauer. Das sind die Werke in Osteuropa, sind die Werke in der früheren Sowjetunion. Die Anlagen in den Vereinigten Staaten im NAFTA-Bereich, da sind die Energiekosten nach wie vor sehr niedrig. Das ist also, da gibt es wenig zu holen. Und was ich noch immer interessant finde, wir sehen hier unten dann die große Kugel einerseits für die westeuropäischen Werke. Und wir sehen, dass die Energieeffizienz von den besten chinesischen Werken genau auf dem gleichen Niveau ist. Was nicht sehr überraschend sind, weil die chinesischen Anlagen sind praktisch in den letzten 15 Jahren gebaut worden. Das heißt also, alles moderne Anlagen, in Europa sind die Anlagen wesentlich älter. Das heißt, hier sieht man, wo etwas zu holen ist. Und gleichzeitig sieht man auch, dass Energie ein wirklich zentraler Kostenfaktor für die Hüttenwerke ist. Ungefähr mittlerweile 30% der Energie von einem Hüttenwerk, also zwischen 30 und 40% der Energie der Kosten in einem Hüttenwerk, sind energiebezogene Kosten. Ich habe hier eingerechnet auch die Kosten für die Reduktionsmittel. Und diese Energie wird großteils aus fossiler Energie bestritten. Das heißt also, ich habe einen sehr hohen Kohlenstoffanteil hier. Die Kostenentwicklung ist dramatisch. Die ist wesentlich stärker, als das die Haushalte spüren. Wir sehen hier die Kurve für die wichtigsten Energieträger in einem Hüttenwerk, basierend auf den Zahlen von 2004 aufgetragen. Also die haben sich da mehr verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Ja, wenn ich jetzt noch anschaue, wo in einem Hüttenwerk, sind denn die Anlagen, die den höchsten Energieumsatz haben, dann sieht man, dass die besonders in den vorderen Phasen, in den Upstream-Prozessen sind, also das ist Kokerei-Sintanlage und vor allem der Hochofen. Und ich sehe, wenn ich the good, the bad and the ugly vergleiche, dann sehe ich, die guten Werke haben hier einen sehr deutlichen Vorsprung, gerade beim Hochofen, aber auch bei Sinterei- und Kokerei-Anlagen gegenüber den anderen. Also da sind wirklich erhebliche Verbesserungspotenziale. Und im Rest des Vortrags werde ich mich kurz damit befassen, wie sind denn diese Potenziale zu heben und was ist der Beitrag von unserer Firma in dem Bereich. Ja, ich habe hier einen Überblick gegeben über die Lösungen im Energietechnikbereich durch die verschiedenen Prozessschritte in einem Hüttenwerk. Also das Bild soll nur den Eindruck vermitteln, ja, wir haben da wirklich für alle wichtigen Prozessschritte haben wir uns da was überlegt, haben wir da Lösungen anzubieten. Das Gleiche gilt jetzt auch noch für die Umweltseite. Das sind also, auf der Umweltseite muss man hier zwei Teile unterscheiden. Das sind die Lösungen End of the Pipe. Das ist also, ich habe einen Kamin und mache einen Filter und schaue, dass ich den Dreck abhalte. Oder Verbesserung des Primärprozesses. Ich werde da kurz ein paar Beispiele für diese Sachen anbieten. Ja. Fangen wir direkt an mit den Umweltthemen. Das ist eine Sache, die vielleicht sehr einfach zu klären ist und zu zeigen ist. Es geht hier um diese maximale Emissionsreduktion bei der Sinteranlage, wie die Technologie heißt, Meros. Die Sinteranlage, das ist die Anlage, bei der so Erzpartikel oder Erzgranulat zusammengebacken wird zu größeren Klumpen, die man dann in den Hochofen einbringen kann. Und diese Sinteranlagen sind sehr schmutzige Anlagen typischerweise. Also die Linzer Sinteranlage war zum Beispiel der größte Einzelstaubemittent Österreichs. Und durch den Einbau von dieser Trockenentstaubungsanlage von der Meros sieht man, dass die Emissionswerte ganz drastisch zurückgegangen sind von allen relevanten Dingen wie Schwermetallen, wie Dioxin, wie Staub. Also die Verbesserung bewegt sich zwischen 90% und 99%. Das heißt, also nur ein ganz geringer Teil von den früheren Emissionen kommt jetzt noch in die Linzer Luft raus und man sieht es auch recht schön, wenn man Linz früher mit Linz heute vergleicht, dann sind das ganz maßgeblich solche Dinge, die hier zu einer Verbesserung geführt haben. Ein Bild, um das zu illustrieren, Voreinschalten und Nacheinschalten der Anlage. Man sieht hier recht schön, also dass das auch optisch einen starken Eindruck gemacht hat. Der Leiter von der Linzer Sinteranlage sagt, der einzige Nachteil Man sieht nicht mehr, ist die Anlage in Betrieb oder steht sie. Ja. Jetzt komme ich zu zwei Paradeanlagen, die in Linz entwickelt worden sind, der Corex und der Phoenix-Anlage. Das sind Anlagen, die beiden schmutzigsten Anlagen in einem Hüttenwerk, die Sintanlage, die Kokerei und den Hochofen, miteinander verbinden in einen Prozessschritt. Dadurch spart man sich das zwischenzeitliche Erwärmen und wieder Abkühlen und wieder Erwärmen von den Materialien, die durchgeschleust werden. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese vergleichen jetzt aus Umweltsicht? Und wir haben da so ein Lifecycle Assessment gemacht. Das heißt also, wir haben uns über die Lebenszykluszeit von den Produkten angeschaut, wie wirken sich diese auf die wichtigsten Umweltfaktoren, saurer Regen, Ressourcenabbau, Ozonabbau in den höheren Schichten der Atmosphäre und gleichzeitig photochemische bodennahe Erzeugung von Ozon, dann die Überfrachtung vom Grundwasser und die Erzeugung von Giftstoffen und nicht zuletzt natürlich auch die CO2-Emissionen, die beitragen zur globalen Erwärmung. Unter dem Gesichtspunkt haben wir die verglichen. Ich will das Ergebnis nur ganz kurz zeigen. Man sieht erstens mal, dass es ganz einen starken Unterschied macht, befinde ich mich jetzt in Europa oder in China. Das liegt vor allem daran, dass die Exportgase, das sind die Gase, die bei der Produktion von dem Roheisen anfallen, dass die auch thermisch genutzt werden können, zur Stromerzeugung genutzt werden können. Und wenn jetzt die Stromerzeugung mit Wasserkraft erfolgt oder mit anderen erneuerbaren Energien, dann hat man da sehr, sehr sauberen Strom zur Verfügung. In China hingegen ist zum Beispiel so, dass der Strom dort großteils aus Braunkohle oder aus Kohle erzeugt wird. Und die kann ich dann mit den Exportgasen alternativ herstellen. Das heißt, dort ist das ein deutlicher Fortschritt. Und deswegen hat mich da in China eine ganz andere, viel positivere Bewertung von dieser Technologie als in Europa. Also was man sich merken soll, es macht einen großen Unterschied aus für die einzelnen Technologien, wo sie sich befinden, wo die installiert werden. So, dann möchte ich noch ein zweites Beispiel für eine Entwicklung zeigen, die mir sehr typisch vorkommt. Und zwar ist das, dass ich bei dem Versuch, die Anlagen effizienter zu machen, verschiedene Anlagen zu einer Anlage kombiniere. Ich habe das erst gezeigt bei Corex und Phoenix, wo die Sinteranlage und die Kokerei hineingewandert sind in den Hochofen. Hier ist es die sogenannte Endless Strip Production, also Dünndramm-Gießverfahren oder Gießwalzverbund. Da verbinde ich die Strangussanlage, die das Roheisen, den Rohstahl zu Brammen, festen Brammen vergießt, mit dem Walzgerüst zu einer Anlage. Auch wieder der Vorteil, ich brauchte nicht zwischenzeitlich aufheizen in einem Stoßofen. Und das führt dann zu dramatischen Energieverbesserungen. Also ich habe hier 40-45% Energieeinsparung verglichen mit der konventionellen Route. Wir haben da jetzt gerade in Italien einen Prototyp gebaut und versuchen diese Anlage jetzt weltweit auch zu vermarkten. Dann komme ich zu dem großen Themenbereich Energierückgewinnung. Das ist jetzt gerade der Bereich, wo unsere Firma wahrscheinlich am meisten Forschungsanstrengungen unternimmt. Das gibt es in sehr, sehr vielen Anlagen. Die beste Form der Energierückgewinnung habe ich erst schon gezeigt. Das ist die, wenn ich die Energie direkt wieder in den Prozess einbringe, indem ich Anlagen kombiniere. Die zweitbeste Variante ist, dass ich die Energie dann zu Dampf oder zu Strom umwandle. Und hier sieht man gerade die laufenden Forschungsprojekte, oben die Balken deuten an, welche Energiepotenziale gibt es denn in einem typischen integrierten Hüttenwerk wie der Voestalpine. Die Höhe entspricht der Temperatur, bei der diese Materialien anfallen, und die Breite, die Fläche entspricht der gesamten Energiemenge. Ich möchte vielleicht gerade die drei spannendsten Themen herausgreifen. Das ist eines der Sinterkühler, das heißt beim Sintern muss man das Material abkühlen, bevor es in den Hochofen eingebracht wird. Entspricht diesem kleinen Balken hier, diesem kleinen breiten Balken. Dort entwickeln wir gerade ein Abwärmesystem, das eben diese Energie in Strom umwandelt. Dann daneben findet man die trockene Granulation von Hochofenschlacke. Wahrscheinlich kennt es jeder Linzer in den Nachthimmel, wenn der so rot aufleuchtet, das liegt an der Schlacke. Und die Wärme, das sind 1600 Grad, die wird ungenutzt dort auf den Boden ausgekippt. Da ist die Idee, dass man einen Drehteller nimmt, das drauf spritzt die Schlacke und dann damit Luft aufheizt und so Dampf und Strom erzeugt. Das letzte Thema ist beim Elektrolichtbogenofen, haben wir hier in Linz nicht, ist aber sehr verbreitet, gibt es weiter über 1000 Anlagen weltweit und da kann man die Abgase dann auch in Strom umwandeln. Okay, dann komme ich noch zu einem ganz wichtigen Teil. Wenn ich die Anlagen immer enger koordinieren möchte und immer enger aufeinander abstimmen möchte, dann fällt der Automation, dem Gehirn dieser Anlagen, eine immer wichtigere Rolle zu. Und das Grundprinzip, das wir hier bei der Prozessoptimierung dieser Anlagen einsetzen, ist sehr ähnlich. Ich erhebe den Ist-Zustand von den Anlagen, ich mache eine Diagnose. Man kann sich das vorstellen fast wie einen Arzt, der macht eine Diagnose. Wie geht es dem Patienten? Was muss man tun, um ihn in einen besseren Zustand zu bringen? Und dann erklärt er einem noch, warum er diese Maßnahme gesetzt hat. Und diese Informationen werden dem Betriebsmann, dem Operator zugespielt, der die dann wieder in Steuerungshandlungen umsetzt. Oder im Idealfall, wenn man da sehr fortgeschrittene Systeme hat, traut man sich zu, auch diese Steueranweisungen direkt im geschlossenen Regelkreislauf umzusetzen. Das heißt also, ohne dass irgendein Mensch dazwischen funkt. Das ist also ganz ein wichtiger Bereich und ich sehe, dass ich hier in Summe, das sind ja etwa 5% der Gesamtenergie in einem Hüttenwerk nur durch intelligente Steuerung und Regelung verbessern kann. Ja, dann ist noch ein wichtiges System, ein Energiemanagementsystem, das eben die gesamten Energieflüsse in einem Hüttenwerk zusammenträgt, mal überhaupt sichtbar macht und dann auch zeigt, wo gibt es Störungen, wo gibt es Leckagen, wo könnte man diese Energieflüsse optimieren. Das ist so ein übergeordnetes System. Gerade diese übergeordneten Systeme, von denen gehen wir aus, dass die in den nächsten Jahren noch eine ganz besonders wichtige Rolle spielen werden. Ja, und dann komme ich zu einer Sache, die wir sehen, dass die weltweit immer relevanter wird. Das sind Simulationssysteme. Das ist also, wenn ich mir so ein Hüttenwerk vorstelle und ich mache eine energiemäßige Änderung an einer Stelle, zum Beispiel ich spare beim Stoßofen eine gewisse Koksgasmenge ein. Gut, was machst du mit dem Koksgas? Das Koksgas, mit dem muss ich wieder was anfangen. Das heißt, ich muss das woanders einsetzen. Und so kann es passieren, wenn ich eine lokale Änderung mache, dass die wirklich einen globalen Einfluss hat auf das gesamte System, wie so einem Mobile kann man sich das vorstellen, dass die Systeme durch diese Anlagen nicht entkoppelt sind. Und erst dann, wenn ich das woanders sinnvoll einsetze, habe ich dann in Wirklichkeit erst Energie gespart. Ja, dazu gibt es jetzt, haben wir ein System entwickelt, das das eben unterstützt. Und was wir hoffen, dass wir in Summe dazu beitragen, dass wir den Nettoenergieverbrauch der europäischen Stahlindustrie, dass wir den weiter senken, eigentlich auch der ganz gesamten weltweiten Stahlindustrie. Und man sieht hier zum Beispiel die Entwicklung in Europa. Wir haben jetzt in den letzten Jahren von 1960 bis 2010 haben wir ungefähr ein Drittel der Energie eingespart. Die Herausforderung, die jetzt in Europa, die man sich bis 2020 gesetzt hat, man möchte weitere 20% der Energie einsparen. Das ist also ein sehr erheblicher Schritt. Und wir hoffen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können mit unserer Technologie. Okay, damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und bin gern bereit, Fragen zu beantworten.
Vielen Dank, Herr Ettinger, für diese sehr interessanten Informationen. Und jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen diskutieren, dass wir darüber reden. Wer immer eine Frage hat oder einen Diskussionsbeitrag, bitte ein Zeichen mit der Hand zu geben. Dann wird das Mikrofon gereicht und geht schon los. Bitte sehr.
Herr Pettinger, ich nehme an, dass Siemens VAI einer der wesentlichsten Player auf der Welt ist. Sie haben 2, 3 große Konkurrenten, nehme ich an, auf diesem Gebiet, weltweit. Wo stehen Sie? Sind Sie technologisch besser als die anderen, was die Energieeffizienz oder was das Angebot anlangt? Wäre die erste Frage. Mhm. Zweitens, wenn große Unternehmen dieses bauen weltweit, dann wird es ja in 10, 20, 30 Jahren wird es dann nur mehr energieeffiziente Anlagen geben. Das sagen die Alten, werden geschlossen. Wie lange dauert das, bis man auch in Regionen, in denen diese Energieeffizienz nicht so eine Priorität hat, auch dort ist, sodass man von einer globalen Gleichstand ausgehen kann? Und eine Zusatzfrage, gibt es noch Hersteller, sagen wir Pusher, die noch schlechte energetische Anlagen überhaupt produzieren?
Ja, also jetzt zuerst zur Position unserer Firma. Gerade im Bereich Energieeffizienz sind wir sehr bemüht, dass wir da zu den Besseren gehören. Also das würde ich auch so sehen, dass gerade also die westlichen Anlagen, dass die auf recht hohem Niveau sind. Ein deutscher Wettbewerber, die SMS, die würde ich mit einem vergleichbaren Level, wie wir sehen. Allerdings sind die eher im Waldwerksbereich aktiv. Das heißt, im Waldwerksbereich ist weniger der Energieumsatz geringer. Das heißt, da ist ein direkter Vergleich schwer möglich. Mit den italienischen Wettbewerbern, die wir haben, das ist die zweite große Firma, die sind jetzt auch auf die Energieschiene angesprungen, weil das einfach ein Thema ist, das von Kunden verlangt wird. Und die andere große Gruppe, die bei uns oft nicht so wahrgenommen wird, sind halt die chinesischen Anlagenbauer. Es ist einfach durch dieses große Volumen, das in China gebaut worden ist, gibt es auch bei den Chinesen sehr viele sehr kompetente Leute. Allerdings das Energiethema ist dort in der Vergangenheit nicht so dringlich behandelt worden. Jetzt zu der, also unsere Position ist recht stark. Was wir noch, und das ist vielleicht eine Besonderheit, die mit unserer Mutter zusammenhängt, mit der Siemens zusammenhängt, die halt auch im Kraftwerksbereich aktiv sind. Wir haben da einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil wir eben da mit Energietechnik starke Verzahnung haben, auch mit
den anderen. Wird es einen globalen Gleichstand geben in der Energietechnik? Wenn ja, wann? War, glaube ich, der zweite Teil.
Ja, der zweite Teil, das war die Frage. Mit der Entwicklung und wie die verschiedenen Regionen diese Dinge aufbauen. Sie haben dann auch noch gefragt, wie andere Wettbewerber damit umgehen. Es ist einfach, die Triebfeder für Investitionsentscheidungen ist großteils halt ja, was mache ich, möglichst viel Profit zu machen. Das ist weltweit so. Es gibt gewisse Ausnahmen, wo man zum Beispiel sagt, aus strategischen Gründen möchte ich mehr Energie, Autarkie oder sowas sichern. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Leute halt schauen, wie rasch verdiene ich mir das investierte Geld zurück mit einer Anlage. Ja. Und das führt halt dazu, dass je nach lokaler Energiepreissituation und nach lokaler Gesetzgebung unterschiedliche Geschwindigkeiten da erzielt werden. Das ist auch zum Beispiel Indien ist jetzt gerade ganz neu, die haben jetzt ganz massive Probleme, weil sie nicht genug Strom haben. Und da gibt es jetzt ganz starken Druck, auch die Energieeffizienz zu verbessern und Energierückgewinnungsanlagen, die Strom erzeugen, zu installieren. In China gibt es einen 5-Jahres-Plan, die haben auch da jetzt Energie als Hauptpriorität und Umweltschutz.
Ist Indien auch die Antwort auf die Frage, wer sind die Pusher, wer sind die Bösen?
Naja, die Bösen ist schwer zu sagen. Das ist jetzt also es sind halt ein Hüttenwerksbetreiber steht halt oft vor der Antwort, mache ich eine sehr billige Anlage, die halt weniger effizient ist, und das wird er sich dann ausrechnen und dann wird er entsprechend entscheiden, ja, was für ihn sinnvoll ist. Und man kann jetzt nicht sagen Pusher, sondern das sind halt die diesem Bedürfnis dann Rechnung tragen. Aber generell ist, und das ist ein ganz klarer Trend weltweit, es geht der Trend zu stärkerer Energieeffizienz. Ja, Herr Mayer?
Augenblick, bitte, das Mikrofon kommt gleich. Nein, ich kann nicht. Ja, es geht ja um unsere Aufzeichnung.
Okay, Aufzeichnung.
So, bitte.
Nachdem der Herr Buttinger ehemaliger Arbeitskollege ist auch und ich 46 Jahre in der Föst verbracht habe, habe ich diese ganzen Entwicklungen mitgemacht. Aber was mich heute persönlich interessiert, es wird immer von Filteranlagen gesprochen und diese Filteranlagen, ja, da werden 99% gefiltert, 98% gefiltert. Was mich persönlich interessieren würde, wie sieht die Filterung bei Feinstaub aus? Also wie viel Prozent oder welche Menge kommt da jetzt bei diesen ganzen Filtern an Feinstaub? bis hinunter zum Mikrostaub, 0,2 oder 0,1 Müll, wie viel kommt da noch heraus? Das würde mich persönlich interessieren, weil das ist ja sehr gesundheitsrelevant. Wie wir auch wissen, beim Rauchen ist dasselbe. Da wissen wir, wie viel da rauskommt, aber bei den Filtern weiß man es nicht. Wissen Sie da eventuell Zahlen?
Muss ich passen, weiß ich keine Zahlen. Ich habe nur in Erinnerung, dass eigentlich die Industrie jetzt da als Feinstaubemittent, also gerade die Föst, nicht die Hauptquelle sein sollte. Aber das kann ich Ihnen nicht gesichert sagen. Das ist jetzt nur mal, was ich irgendwo gelesen habe. Selbst weiß ich nichts darüber. Ja. Werde ich mich erkundigen, das schicke ich Ihnen zu. Ja. Na, verstanden, ja. Aha.
Ja. Okay, bitte. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Energieeffizienz eines Erzeugers und der Qualität des erzeugten Stahls oder der erzeugten Produkte?
Ja, zwar nicht einen unmittelbaren, aber einen statistischen Zusammenhang. Also es ist die Tendenz, dass die Werke, die hochqualitative Produkte herstellen können, dass die meistens gleichzeitig die Werke sind, die besonders auf Energieeffizienz schauen. Das mag ein Zufall sein, aber es ist so, dass man das ganz klar sieht, dass zum Beispiel Werke wie Voestalpine, die ist einer der sehr hochqualitativen Stahl herstellt, oder ThyssenKrupp, das sind gleichzeitig sehr energieeffiziente Werke. In China zum Beispiel gilt das auch so. Baustil, das ist, oder POSCO sind also die Schlachtschiffe, das sind da die Leitwerke. Und die sind gleichzeitig auf der Seite der Energieeffizienz auch führend.
Danke, bitte.
In aller Munde ist ja die Diskussion um die Emissionszertifikate und die Regulationsbemühungen, dadurch zu Energieeffizienz zu führen, beizutragen, und dass die nicht lokal sein darf, sondern global sein muss, wie der Herr Eder auch immer wortreich betont. Frage, kannst du abschätzen, wie viel ist das quantitativ in der Kosten? Situation von einem ganzen Steuerwerk. Ja.
Es ist die Europäische Union verfolgt hier eine andere Politik als die anderen Bereiche in der Welt. Ich glaube, 15% vom Stahl werden in Europa hergestellt. Es ist so, dass die Kosten der Zertifikate, das ist ja ein Marktelement. Es wird natürlich durch Gesetzgebungen wird der Rahmen gegeben, aber auf welchen Preis sich die einpendeln werden, das ist halt, wird dann Angebot und Nachfrage sein, wird daran sehen, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, ist ein starkes Wirtschaftswachstum zum Beispiel in Europa, werden die Zertifikate sehr teuer werden. So der Preis, von dem man generell so in Brüssel ausgeht, das sind ca. 30 Euro pro Tonne. Derzeit ist er in den Keller gegangen, vor kurzem war er, glaube ich, noch 14, jetzt ist er, glaube ich, bei 5 oder 7. Allerdings, diese 30 Euro, die gelten ab 2013, wo das neue, die dritte Handelsphase von dem Emissionshandelsgesetz relevant wird. Und ja, die Kosten, die verschiedenen Werke beziffern, die liegen in einer Größenordnung pro Tonne ja bei 20 bis 40 Euro in etwa, ja. Also das gibt da recht ein breites Spektrum. Es gibt da sehr viele Annahmen, die reinspielen. Ich meine, Voestalpine ist insbesondere davon nachteilig betroffen, weil die Voestalpine in dem Durchrechnungszeitraum, der als Referenzzeitraum verwendet worden ist, eine niedrigere Produktion hat. Das heißt, die haben die Produktion gesteigert. Es geht aber da um absolute Werte. Das heißt, also die müssen von sich aus immer mehr zahlen, was mir persönlich auch ungerecht vorkommt. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt da sehr viele Einflüsse, wie das jetzt dann berechnet werden soll und wie die Regelung ist. Die ist eigentlich schon festgeschrieben und die Voestalpine hat dagegen Berufung eingelegt. Ich würde noch ganz gerne meine persönliche Sicht jetzt dazu zu sagen. Also ich persönlich halte das CO2-Thema, das ist jetzt meine Privatmeinung, halt als ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, dass man darauf reagieren muss. Ich finde es auch vernünftig, dass Europa versucht, seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Man muss aber schon auch schauen, dass der Sprung, der von der energieintensiven Industrie verlangt wird, dass der nicht zu groß ist. Wenn der Sprung zu groß ist, dann werden, glaube ich, die Sachen, die der Herr Eder da an die Wand malt, dass es zu einer Abwanderung der energieintensiven Industrie, Stahlindustrie, aber auch andere Dinge aus Europa rauskommen kann, dann ist das realistisch. Und das wäre schade, weil das gerade die energieeffizientesten Werke sind. Also das wäre global, wird man sich damit nichts Gutes tun.
Darf ich da, Augenmaß. Darf ich da persönlich nachfragen, inwieweit oder wie weit ist denn die FÖS, die Anlage in Linz, hier benachteiligt gegenüber Konkurrenten, sei es in Italien oder auch in im fernen Osten?
Der Hauptnachteil entsteht durch den Durchrechnungszeitraum für Turbinen, hat die Produktion erhöht. Und dadurch müssen sie jetzt mehr Zertifikate kaufen, weil das in absoluten Zahlen zu rechnen ist. Das ist also, Voestalpine ist beim Kokerei und beim Hochofen sind sie unter den besten, Klassenbesten. Da müssen sie eigentlich, wenn sie die Produktion nicht erhöht hätten, ganz wenig zukaufen. Beim Sintern stehen sie nicht so gut da. Das liegt vor allem an dem Erz vom Erzberg, das halt ein kohlendioxidreiches Erz ist. Das heißt, da wird durch Sintern auch nochmal Kohlendioxid frei. Aber in Summe ist eben durch die höhere Produktion sind sie da benachteiligt. Ein anderer Nachteil, aber das ist ein Standardnachteil, dass sie einfach mitten im Herzen Europas sind und relativ hohe Transportkosten haben. Da ist auch möglicherweise nochmal ein CO2-Aufschlag drauf.
Würde eine Kostenwahrheit, wenn ich sage, Stahl aus China kommt nach Europa, wir wären hier in Europa, würde eine verstärkte Kostenwahrheit im Transport dafür ist helfen oder eher schaden?
Naja, Kostenwahrheit, ja, also es ist halt die Frage, wie viel CO2-Kosten jetzt auf den Transport draufgeschlagen werden, aber der Effekt, und die Zahlen, da bin ich nicht wirklich sattelfest, aber ich glaube, der Transport von China ist in der Größenordnung wie dieser Preisunterschied. Das heißt also, das ist das, was dann wirklich wehtun würde. Wenn ich jetzt da so 30 Euro draufschlage, dann, ja, wenn ich da beim Transport noch die CO2-Kosten dazu rechne, das sind halt ein paar Prozent, die noch dazukommen. Aber das ist jetzt nicht, dass das fundamental ändern würde. Das wird halt dann, wenn die Transportkosten statt 30 sind, halt dann 35 oder so.
Okay, so. Eine Frage möchte
ich noch eine Frage zu
dann sind wir mit der Zeit durch. Zwei, weil ich heute einen großzügigen Tag habe.
Zur Abwanderungsgefahr. Ich meine, ich habe jetzt gehört vor kurzem, dass Voest plant, im Ausland Werke zu errichten. Ja. Das ist ja auch schon eine Art Abwanderung, nicht? Das heißt, neue Werke sind in Österreich im Grunde nicht mehr möglich. Das heißt, wenn man hier rationalisiert, verliert man Arbeitsplätze und die werden dann verlagert. Das ist doch eigentlich Faktum, ist auch eine Form der Abwanderung, wenn ich das so sehe. Zweite kurze Frage, wenn ich die letzten Charts gesehen habe. China ist anscheinend auf einem sehr starken Aufholprozess, was die Energieeffizienz und Umweltthematik anlangt, viel weiter als Indien. Noch einmal, Zeitraum, wann sind die soweit? 10, 20 Jahre?
Die Inder?
Die Chinesen.
Dass sie was sind?
Dass sie so weit sind wie wir zum
Beispiel. Die Besten sind jetzt heute auf
europäischem Niveau. Sind schon auf dem Niveau?
Die Besten sind heute auf europäischem, also die Werke wie Baosteel oder in Taiwan, die sind heute auf europäischem Niveau. Die Voestalpine ist noch ein bisschen besser, aber wenn man den europäischen Durchschnitt nimmt, sind die auch heute schon auch die Besseren auf dem Niveau.
Ja, danke schön.
Okay. Bitte.
Ich möchte Folgendes sagen,
wenn das Mikrofon
Zertifikaten jetzt so leicht möglich ist, 200 Millionen Euro zu verschieben, ohne dass man da drauf kommt oder sehr spät drauf kommt, da scheint ja bei diesen ganzen Zertifikaten doch irgendwo ein Wurm drinnen zu sein. Wäre es nicht klüger, dass Europa, zumindest Österreich, einmal auf diese Zertifikate pfeift und da kann man mit tun, so wie Kanada etc. Weil das ist ja an und für sich. Sollen die anderen einmal so weit kommen, Indien und etc., damit wir hier sind, dann erst sollen wir wieder was tun. Aber wenn man bei uns Anlagen, die hochproduktiv sind, die ohne die schon ausgereizt sind, noch verbessern möchte, so weiß man doch jeder, dass die letzten Prozente der Verbesserung die teuersten sind. Da sollte man doch endlich einmal sagen, da tun wir nicht mit.
Besteht die Möglichkeit? Ausstieg?
Also die Möglichkeit des Ausstiegs ist wahrscheinlich das ist jetzt eine schwierige Frage. Österreich kann sich dem nicht entziehen, außer man tritt aus der EU aus. Ja, die EU hat, wenn ich das richtig verstehe, einerseits wirklich ernsthafte Sorgen, dass diese Treibhauseffekte, also wesentlich höhere Folgekosten nach sich ziehen. Und sie sehen sich da auch in einer Vorbildwirkung. Es ist auch so, das muss man auch klar sagen, China und Indien, über das Thema könnte man sehr lange diskutieren jetzt auch, die haben sich auch ganz
klare Klimaziele gesetzt, nur wollen sie halt es nicht von der, sich praktisch weltweit dazu verpflichten, dass sie in diese Richtung marschieren. Also das ist auch, was man ganz klar sieht, dass die eine Selbstverpflichtung da eingehen, oder auf den Konferenzen jetzt in Indien ist das ein ganz wichtiges Thema, und man sieht, dass da auch massive Schritte unternommen werden. Die Frage, ob es jetzt was volkswirtschaftlich am vorteilhaftesten ist für Europa, das traue ich mir nicht zu beantworten. Ja, also ich glaube, dass das durchaus überlegenswert ist, dass man eben schaut, dass man die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, nennen wir es anders, dass man möglichst energieeffizient, dass man ressourcenschonend umgeht, das ist, glaube ich, längerfristig kein Nachteil. Und man hat halt in der Industrie typischerweise einen Investitionshorizont von 3 Jahren. Das heißt, alles, was sich in 3 Jahren rechnet, mache ich, alles, was nicht, mache ich nicht. Und durch solche Auflagen verschiebt man das halt ein bisschen dann gegenüber dem alten Blickwinkel. Ja. Wie bitte? Ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Ich muss jetzt ein bisschen streng sein, was den Zeitrahmen anlangt. Wir könnten, wie gesagt, noch sehr, sehr lange über diese Fragen diskutieren. Ich möchte aber jetzt zum Ende kommen. Wir haben auch schon 5 Minuten überzogen. Ich bin nämlich angehalten, den Zeitplan bitte einzuhalten. Da steht's. Ja? Also wir haben ja noch Möglichkeit, darüber zu diskutieren, und dazu lade ich sehr, sehr herzlich ein, nämlich dann zur Suppe hinten am Tresen. Es gibt Soljanka-Suppe auf Wunsch unseres Gastes hatte. Warum Soljanka?
Nein, ich hatte ursprünglich ja eigentlich vorgeschlagen, so gemäß der chinesischen Übermacht, dass man einen chinesischen Hotpot serviert, aber das war dann doch zu aufwendig für die Küche. Und wir haben dann gesagt, ich will was Energiereiches, was so ein bisschen rot ausschaut, wie der glühende Stahl. Und dann sind wir bei Soljanka gelandet, ja.
Alles klar, so viel zu Soljanka. Zu der Sie dann herzlich eingeladen sind, Sponsor unserer Suppe ist die VKB Private Banking. Noch kurz zu den nächsten Veranstaltungen. Eine habe ich anzukündigen für Sie, und zwar geht es am Montag, dem 13. Februar um 19.30 Uhr, wie gewohnt, um den Denkrahmen Grundeinkommen. Kann Bedingungslosigkeit eine politische Größe sein? Gast wird sein Margit Appel, sie ist Politologin, Erwachsenbildnerin bei der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Strömen Sie zuhauf, Montag 13. bitte. Und damit darf ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für Ihren Besuch. Ich darf mich bedanken bei unserem Gast, Dietmar Bettinger, und wünsche Mahlzeit.